genau. Ich leg los.
Sehr gut.
Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Willkommen. Jedes Mal, wenn wir das sagen, frage ich mich, wie lange können wir noch Junge dazu sprechen?
Noch ein bisschen.
Noch können wir es, ne?
Wir sind immer noch...
Noch sind wir jung.
Vergleichsweise jung.
Jung niedergelassen, lassen wir mal so sagen.
Genau, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, wir sind jetzt fast 5 Jahre niedergelassen.
Ja, ich noch nicht. Ich bin jetzt 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Noch nicht ganz. Fast 2,5 Jahre.
Ja. So, worum geht's denn heute?
Es geht heute über Personalführung.
Ein sehr wichtiges Thema, wie immer.
Ja. Wie immer bei unserem Thema hier. Mhm. Und es ist ein Thema, was doch relativ viel Zeit im Alltag beansprucht, finde ich. Das ist eigentlich jeden Tag Teil der Arbeit eines niedergelassenen Arztes.
Genau, man ist ja als Arzt nicht nur Arzt, sondern also als niedergelassener Selbstständiger, sondern da ist man ja auch Betriebsführer.
Ja, Unternehmer.
Genau, Unternehmer mit allem, was dazugehört und verantwortlich für sein Personal und für den laufenden Betrieb der Arztpraxis. Und da haben wir ja schon mal gesagt, ohne unser Personal wären wir nichts, was ich immer noch unterschreiben würde.
Ich auch. Doppelt unterstrichen, unterschrieben. Ohne die funktioniert es nicht. Das ist einfach Fakt. Und was besonders an diesem Thema ist, weil in der Medizin wird man ja eigentlich relativ gut, also in Anführungsstrichen gut, auf den Praxisalltag vorbereitet, mal mehr, mal weniger. Aber man wird über die Weiterbildung eigentlich an die Hand genommen und man wird dem medizinischen Teil der Arbeit näher gebracht. Aber dieser Bereich der Personalführung, der bleibt häufig nebensächlich. Das guckt man sich vielleicht mal ein bisschen ab, wie es bestimmte Chefs machen. Da gibt es bessere und schlechtere Vorbilder und dann pickt man sich da ein paar Sachen raus. Aber so richtig beigebracht wird es einem nicht. Und jeder hat so seinen eigenen Stil.
Das ist mehr so Learning by Doing.
Genau. Und jeder muss seinen Stil eigentlich selbst erarbeiten und finden, ja, das finde ich gut, das finde ich weniger gut. Aber das ist halt eigentlich alles sehr improvisiert, nenne ich das mal.
Mal wieder Stümper, die sich selbst was beibringen.
Genau.
Jetzt kann ich ja mal erzählen, du hast ja deine Weiterbildung in den Niederlanden gemacht. Mhm. Ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir so aussah und dann will ich gleich mal was von dir hören. Also bei uns war es tatsächlich so, Personalführung im Krankenhaus lernt man nicht.
Habe ich mir schon fast gedacht.
Da passiert nichts. In der Arztpraxis schon auch, so wie du gerade gesagt hast, man guckt sich da so ein bisschen was ab. Ich hatte das, dass ich einfach erstmal natürlich geschaut habe, wie gehen da die Praxisinhaber mit dem Personal um? Was gibt es so für Dinge, wo man ein Augenmerk drauf legen muss? Wo sind die häufigsten Reibungspunkte? Was ist überhaupt wichtig? Und dann ist man ja eine ganze Weile auch in der Weiterbildung in der Praxis. Und dann kann man so nach einer Weile das auch schon selbst einschätzen. Und dann denkt man sich natürlich immer, okay, so würde ich es vielleicht jetzt machen oder das würde ich vielleicht anders machen. Mhm. Also so entwickelt sich das dann nach einer Weile. Ich glaube, es ist schon super, super wichtig, dass man als Weiterbilder seine Weiterzubildenden da schon auch in der Weiterbildung ganz aktiv mitschult, gerade wenn man weiß, dass sie sich auch niederlassen wollen.
Mhm. Ja, das verstehe ich.
Weil dieses reine Abgucken oder Schauen, was passiert denn da so, das hat jetzt bei mir nicht ganz gereicht, sondern an Tag 1 selbstständig, da war dann irgendwann Monatsende und dann hast du da plötzlich eine Abrechnung, die du rausschicken musst und deine Angestellten sagen, ja, dann wo bleibt denn unser Gehalt? Mhm. Du musst irgendwelche Stundennachweise an die Steuerberatung schicken.
Krankenschreibung also abschicken, solche Sachen. Ne? Ja.
Genau, da hatte ich keine Ahnung von.
Ich auch nicht, ich auch nicht. Das hat meine Mutter dann am Anfang mir erstmal erklärt.
Ja, das war natürlich dann dein Glück, dass du da so reinwachsen konntest. Ne? Mhm. Bei uns war ja quasi die ehemalige Inhaberin ist ausgestiegen. Wir als zwei grün hinter den Ohren seiende jungen Ärzte sind eingestiegen und wussten das halt beide nicht so wirklich gut. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir dann auch noch eine gute Personalabteilung bei uns im Steuerbüro sitzen hatten, die dann gesagt hat, hey, ja, so kommt darauf kommt's an. Und das ist das Allerwichtigste, zumindest was die Finanzen betrifft und die Steuern betrifft. Das alles andere, also so die zwischenmenschlichen Dinge, vertragliche Sachen und so, das war schon echt sehr herausfordernd.
Ist immer noch herausfordernd,
manchmal. Und ist es so, ne? Immer noch, ja.
Ja. Also bei mir war das auch so, dass ich im Krankenhaus weniger was davon gelernt habe. Da hatte ich eher so Abteilungsleiter, Fachärzte, wo ich dachte, okay, der eine macht das irgendwie ein bisschen geschickter als der andere. Dass ich mir da ein bisschen abgeguckt habe, wie der die Visite gemacht hat und die Morning Briefings. Die hatten dann häufig dann so ein Treffen morgens, dass man sich ein Tagesziel gesetzt hat. Das fand ich mal cool. Und da hat man dann auch so ein bisschen die unterschiedlichen Führungsstile gesehen, weil einer das mehr unterstützt hat als der andere. Aber ich habe das eigentlich in der Praxis selbst eher wahrgenommen. Da hatte ich im ersten Jahr eine Mentorin, da hatte ich mir ganz viel eher abgeguckt, wie ich es nicht machen möchte. Die hat nämlich so Feedback häufig dann ganz lange zurückgehalten und eigentlich kurz vor Ende dann erst das Feedback gegeben und dann hatte man eigentlich keine Zeit mehr daran zu arbeiten. Und das fand ich sehr störend, weil man dann ja eigentlich keine Chance hat mehr, sich weiterzuentwickeln. Und die im dritten Jahr, die war genau andersrum. Die hat einem jedes kleine Ding sofort gesagt, wenn ihr das ein, zwei Mal aufgefallen war. Was natürlich irgendwie dann sehr heftig ist.
Wenn sie ein bisschen kontrolliert.
Genau. Aber dadurch kann man halt viel besser wachsen und viel besser sich auch anpassen und verbessern. Und sie hat dann auch gesagt, ja, das ist jetzt meine Meinung, du musst mal gucken, was du damit machst. Und nur weil es meine Meinung ist, heißt nicht, dass man das auch wirklich so machen muss. Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich fand diesen direkten Approach kannte ich so, weder aus dem Krankenhaus noch aus dem ersten Jahr. Und da habe ich mir ganz viel abgeguckt, wie sie das gemacht hat, weil die hat mich dann auch mit in die Jahrgespräche genommen von den Angestellten, was ich bis dahin nicht kannte, dass man ein Jahrgespräch führte. Das habe ich jetzt auch übernommen, dass man da Ziele fürs nächste Jahr setzen kann, was ja in großen Firmen eigentlich Standard ist, glaube ich. Und die hat mich einfach ein bisschen damit an die Hand genommen. Nicht per se, weil es die Aufgabe von ihr war, aber weil mich das interessiert und sie wusste, dass ich mich niederlassen wollte. Und sie hat gesagt, ja, dann ist das auch ein wichtiger Teil. Also sie hatte einfach mitgedacht und das war sehr hilfreich. Und wir hatten einen Kurs, das ging nicht so sehr auf Personalführung, aber mehr Unternehmertum, hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Mhm. Und da haben wir dann auch einen Persönlichkeitstest gemacht.
Ach, cool.
In Persönlichkeiten, die da rauskommen können. Und da konnte man so gucken, was ist man für ein Typ und was passt zu einem und was sucht man für Menschen. Und dass man eigentlich, wenn man ein Team aufstellen muss, muss man von jedem so ein bisschen haben, von jedem Typ ein bisschen, dass eigentlich alle Regionen abgedeckt sind. Und das fand ich auch sehr hilfreich. Und das habe ich auch mitgenommen, auch in der Gestaltung des Teams, wenn man jetzt neue einstellt, dass man guckt, okay, wir haben jetzt schon relativ viele Introvertierte, vielleicht brauchen wir mal einen Extrovertierten, der leichter auf Leute zugeht, einer, der vielleicht sich richtig reinarbeitet, den haben wir schon, aber dann brauchen wir einer, der vielleicht sich nicht ganz so intensiv damit reinmacht, aber sich um andere Sachen kümmert. Und das hilft dann auch ungemein. Das hat auch mega viel geholfen. Das nutze ich auch immer noch. Und was ich sonst noch gemacht habe, meine Tante, die war auch in einer Führungsposition und die hat mir dann ein paar Bücher geliehen, was das Thema anging. Und die habe ich dann gelesen. Also es ist dann viel Weiterbildung über Coaches. Beim Hausarztverband habe ich auch eins gemacht.
Ja, genau. Da habe ich auch mal ein Seminar dann belegt, auch noch in der Weiterbildung. Ja. Das fand ich auch sehr hilfreich.
Ja, also es ist wirklich Learning by Doing und mir ist aufgefallen, es gibt ganz viele Wege zu Rom in dem Fall, weil nicht jeder ist gleich. Meine Mutter ist komplett anders als ich, nicht komplett, aber doch anders in der Personalführung. Wir ergänzen uns gut, denke ich. Und dementsprechend gibt es, denke ich, auch einen falsch, aber es gibt viele richtige Wege in dem Fall. Mhm. Nicht nur den einen richtigen Weg.
Was ja bei der Praxisübernahme auch noch so ist, ist, für die Angestellten ist das ja auch immer eine Riesenumstellung, weil es ändert sich nicht nur der Chef oder die Chefs, sondern es ändert sich ja unter Umständen auch vieles an den Betriebsabläufen. Das heißt, die müssen sich an zwei Sachen mindestens neu gewöhnen, ja, die viele kleine Unterpunkte enthalten. Und da kann man jetzt auch nicht von heute auf morgen alles radikal umstellen, sondern das muss man dann so Schritt für Schritt machen. Und das haben wir auch versucht, bei uns dann quasi über das Team zu regeln und vieles dann über die ja, ersten ein, zwei Jahre zu ändern oder auch Leute zu motivieren, speziell nochmal in verschiedene Weiterbildungen zu bringen, dass wir halt wissen, wo wir mit unserem Team hinwollen.
Da hatte ich auch Angst vor, als ich damit in Praxis kam, weil ich ja doch ein anderer Typ bin als meine Mutter. Wird man angenommen? Wie wird man angenommen?
Wird man respektiert?
Wird man respektiert, ja, weil ich kenne ja auch ein paar, die kennen mich, seitdem ich 16 bin oder sogar länger. Ist man dann immer noch die kleine Tochter oder ist man dann auch Chef? Aber ich glaube, das war auch auf der anderen Seite so. Wir haben da nie richtig drüber gesprochen, aber es fing schon damit an, dass man nicht wusste, siezt man sich oder duzt man sich. Weil früher hat man sich immer geduzt und soll jetzt plötzlich siezen. Was ich ganz cool fand, die waren auch sehr direkt und haben dann einfach angesprochen, sollen wir dich duzen oder siezen? Und also das hat dann auch geholfen. Aber da hatte ich auch Respekt vor. Also das war auch für mich ein Faktor.
Das Thema Duzen oder Siezen ist, glaube ich, eine große Frage. Wie macht ihr das jetzt bei euch?
Also meine Mutter wird weiterhin gesiezt und ich duze. Also die duzen mich, ich duze die. Und ich fand das albern von 16 Jahre lang duzen, plötzlich auf Siezen umzusteigen. Also ja, und ich halte das so, wenn man mich nur respektiert, weil die mich siezen, mache ich irgendwas falsch. Das ist wie der weiße Kittel, den ich nicht trage. Wenn man mich nur respektiert als Arzt, weil ich einen weißen Kittel trage, dann mache ich in meinen Augen irgendwas falsch.
Das ist ein schönes Äußeres und besser Schein als Sein.
Genau, also so halte ich das auch bei der Personalführung in dem Bereich.
Ja. Ja, bei uns ist es so, ich war ja vorher schon in der Praxis für ein paar Monate mit drin. Deswegen war ich mit dem Personal quasi schon per Du. Und mein Kollege ist dann neu reingekommen und der ist dann mit dem Personal per Sie und das auch geblieben. Heißt, sie haben das auch jetzt unter den Chefs unterschiedlich, was aber gut funktioniert.
Bei uns auch, ja.
Wo ich mich auch dann manchmal immer frage, ändert sich dann was am Respekt? Ich glaube nicht.
Ich glaube ich auch nicht.
Was manchmal schon ist, wo ich dann sage, okay, da muss man mal ein bisschen aufpassen, wenn sie dann meine MFAs irgendwas von mir wollen und dann rufen sie einmal laut über den Flur, Anna, das müssen wir. dann halt vor den Patienten schon mal der Respekt etwas sich verändern kann.
Das ist da bei uns in der Praxis, dass ich da manchmal Mama rufe. Dementsprechend ist das nicht schlimm, wenn die mal Kiel rufen.
Ja, ach, das ist ja irgendwie auch nett. Also es ist ja sehr menschlich.
Genau, also das war einmal eine lustige Situation im Sidestep. Da war eine umgekippt bei uns in einem Labor und ich war mit der Auszubildenden alleine und ich hatte die zwei im Griff, aber ich dachte, ich brauche jetzt noch ein zweites oder drittes Set Hände oder zweites Set Hände, was ein bisschen mehr Ausbildung hat und rief dann nur, Mama, kannst du mal kommen? Und dann dachte ich so, okay, es ist immer noch im Kopf drin, als erstes rufe ich Mama, wenn irgendwas schief gegangen ist.
Ja, wenn Mama auch noch mit in der Praxis ist, ist es doch super.
Genau, genau. Aber deshalb finde ich es nicht schlimm, wenn die mich Giel nennen. Aber also die am Telefon sagen die immer noch die Frau Schulte oder die Frau Dr. Schulte.
Ja, das meine sollte
Mutter
auch so sein.
Und das ist jetzt nicht so, die Giel hat noch einen Termin frei oder so. Das nicht.
Ja, aber da ist doch gut, wenn die da auch selber die Grenze sehen und sich dann auch danach richten. Und dass da mal irgendwie einer durchflutscht und man auf dem Flur kurz mal so rüberruft, ja, das kann passieren.
Genau.
Es wäre ja auch komisch, wenn du jetzt rufen würdest, Frau Dr. Schulte.
Total, das käme gar nicht an. Also das wäre irgendwie sehr gestellt. Und es ist ja auch ein Sales Point von unserer Praxis, dass wir eine Familienpraxis sind.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da darf man sich dann auch Mama nennen.
Genau.
So, dann kommen wir nochmal zurück zum Thema. Gibt es so Sachen, die für dich bei der Personalführung sehr schwierig sind?
Ja, die ganzen juristischen Sachen.
Mhm. Also, wer hat wie viele Urlaubstage und...
Genau, was ist, wenn einer vorher aussteigt, weil irgendwie gekündigt wurde oder von denen gekündigt wurde und die haben noch Resturlaub, wie zahlt man das aus, wie verrechnet man Überstunden mit Zeit oder mit Geld, was sind die Vor- und Nachteile?
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall schwierig, weil sich da auch ja ab und an mal was ändert. Da finde ich immer sehr hilfreich, es gibt so zwei Ärzte-Magazine, wo da auch so mal die neuesten Veränderungen drinstehen. Und auch gerade so beim Thema Urlaub gibt es ja häufig, zum Beispiel, wenn jemand Teilzeit arbeitet, wie viel Urlaubsanspruch hat er dann und so weiter.
Total. Da gibt es irgendwelche Formeln, die man ausrechnen muss. Und das, ich habe mich echt mal in diese ganzen Gesetzestexte reingearbeitet. Da kommt noch so ein halbes Jurastudium in dem Bereich zu einem. das ist echt nicht mein Steckenpferd.
Gibt es sowas, wo du sagen würdest, das ist ein Gamechanger, das sollte man auf jeden Fall in seinen Praxisalltag integrieren, was die Personalführung betrifft?
Also ich finde die Jahresgespräche sinnvoll und gerade wenn jemand neu angefangen hat, auch irgendwie so nach einem Monat mal fragen, ob alles okay ist, Gespräche suchen und wenn einem irgendwas auffällt oder man irgendwie mal Sachen von Patienten gehört hat, dass man die vor dem Patienten erstmal in Schutz nimmt. Und dann aber das Gespräch sucht und fragt, hey, was ist los? Und einfach wirklich so niedrigschwellig anspricht, wenn es einem Sachen auffällt. Weil es gibt Phasen, da geht es dir nicht so gut. Das ist bei uns ja nicht anders. Und das merkt man dann auch in der Arbeit. Und dass man da dann eher den Kontakt sucht und das Gespräch sucht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Basis vom Vertrauen, die dadurch geschaffen wird. Dass man auch weiß, was das Personal im Privaten berührt und umtreibt.
Ja, insofern die das zulassen. Ne?
Manche, ja, genau.
Sind das ja auch vom Typ abhängig. Ne? Einige
total.
Sind sehr mitteilungsbedürftig, andere möchten jetzt eher weniger über ihr Privatleben sprechen.
Was ja auch vollkommen okay ist, ja. Mhm. Aber einfach zeigen, wir sind offen für Gespräche, auch wenn irgendwas los ist. Man muss da nicht ins Detail gehen, aber einfach mit uns reden, dass das irgendwie eine Vertrauensbasis ist. Das ist für mich ein Gamechanger.
Ja, die Balance etwas schwierig zwischen zu signalisieren, man ist ein verständnisvoller Arbeitgeber und offener Arbeitgeber für Probleme und so weiter. Und man ist aber auch Arbeitgeber, der schon mal unangenehme Entscheidungen treffen muss.
Mhm.
Ja, wie zum Beispiel, man kann jemanden nicht den Wunsch erfüllen, dass er irgendwie auf einer speziellen Position dann arbeitet oder sowas.
Mhm.
Das muss man dann auch schon mal durchsetzen können oder man muss mal besprechen, wenn jemand in einem Bereich vielleicht noch Defizite hat und sich da noch verbessern kann.
Da das finde ich auch schwer.
Ist immer wichtig, so auch den Mitarbeitern trotzdem immer so zu verstehen zu geben, man ist immer für sie da, man stärkt ihnen den Rücken, aber gewisse Dinge müssen sich halt manchmal auch verändern.
Ich finde es schwer, wenn einer nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte. Und man muss dem das irgendwie deutlich machen, ohne verletzend zu werden. Aber man verletzt sie ja automatisch, weil man denen irgendwie sagt, ich bin gerade nicht zufrieden mit der Leistung. Und es muss sich was ändern. Aber ich versuche dann, das auf eine persönliche, also auch irgendwie zu gucken, wie kann ich die Person fördern und wie kann ich dafür sorgen, dass es besser wird. Also ich versuche das dann so positiv zu drehen, aber das sind Gespräche, die ich extrem schwer finde.
Mhm.
Und Gott sei Dank ist das nicht so häufig, aber trotzdem, manchmal finden die ja doch statt.
Ja, was ich auch echt wichtig finde, ist eine Fehlerkultur, eine offene Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur.
Mhm.
Es passieren immer Fehler im Arbeitsalltag und dass Mitarbeiter sich trauen, das zuzugeben, ist immens wichtig und sich auch trauen, damit zu ihrem Chef zu kommen, um ja Schlimmeres zu verhindern, im besten Fall.
Da muss man halt eher gucken, wie kann man das vorbeugen, dass das nochmal passiert, ne?
Genau, oder wie bespricht man sowas? Ne, wie kommt man auch zu einem Punkt, damit genau eben diese Fehler nicht mehr passieren und aber alle auch darüber Bescheid wissen, dass eben da schon mal was, dass da vielleicht auch sich was verändert in gewissen Abläufen. Und da bin ich sehr froh, dass da bei uns zumindest alle Mitarbeiter, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie mit allem auch kommen könnten. Und natürlich, man ist auch mal sauer, wenn irgendwas richtig schief gelaufen ist.
Aber das darf man ja auch sein. Also man darf ja trotzdem sauer sein, dass sowas abgelaufen ist. Man muss halt nur gucken, wie zeigt man, wird man der Choleriker, das HB-Männchen, was irgendwie ausrastet? Das ist dann, finde ich, nicht so gute Lösung. Oder sagt man ja, okay, das ist, das macht mich sauer oder das ist jetzt echt suboptimal.
Genau, aber wie kommen wir da jetzt weiter? Ne? Was machen wir, damit das nicht mehr passiert?
Ja, und genau.
Das finde ich ganz, ganz wichtig und dass man das auch vor allen Dingen nicht vor Patienten macht. Hatte ich letztens eine Patientin, die mir erzählt hat, dass das wohl in einer anderen Arztpraxis passiert wäre, dass da der Chef so über den Tresen eine von den Angestellten so einmal abgebügelt hat.
Oh.
Sie sagte, naja, als Patient sich sowas dann, also das auch mitzubekommen als Patient und die entsprechende Mitarbeiterin hat das natürlich ja auch gemerkt, dass Patienten das mitbekommen. Das ist so einfach, ja, sowas geht
das
gar nicht.
Das ist ungeschickt, ja. Das ist ungeschickt, mindestens. Nee, wenn irgendwas ist, dann rufe ich die rein und dann bespreche ich das im Arbeitszimmer. Also das ist jetzt nichts, was man vor anderen Leuten macht. Das ist
Ihr macht auch so Teamgespräche dann immer regelmäßig wahrscheinlich, ne?
Ja, nicht so regelmäßig, wie ich gerne hätte, aber wir versuchen einmal im Quartal auf jeden Fall so ein Team-Meeting. Dann haben wir einen Inventurtag, da wird dann auch immer zusammen gefrühstückt oder Kuchen gegessen. Das einmal im Jahr und Weihnachtsfeier, das machen wir auch noch so.
Ja. Okay, eine letzte Frage noch an dich.
Mhm.
Habt ihr bei euch so eine feste Teamstruktur? Habt ihr Leute, die immer nur für eine Sache zuständig sind? Oder sagt ihr, bei euch müssen alle alles können und die sind flexibel?
Also bei uns ist so, dass eigentlich alle alles können sollten. Dafür sind wir eine zu kleine Praxis, dass man darauf irgendwie fixieren kann, dass einer alles kann. Dass einer, nur einer etwas Besonderes kann, aber es hat jeder trotzdem so seine Aufgaben. Der eine bestellt, der andere kontrolliert die Impfung und. Also eine macht mehr QM. Also hat jeder schon seine eigene Sache, aber jeder weiß, wenn derjenige ausfällt, wie bestelle ich oder wie läuft QM weiter, solche Sachen.
Mhm.
Das ist dann schon so. Also so einen Mix machen wir.
Ja.
Also die dürfen sich die Aufgabe ein bisschen selbst aussuchen, weil einer, der mag es lieber das Praktische, der andere mag es lieber Listen auszuarbeiten und Abrechnungen mehr zu machen und dann kann sich so jeder ein bisschen raussuchen.
Ja, so ähnlich handhaben wir das auch. Es gibt auch ja immer noch in Praxen, dass da sozusagen eine Führungskraft ist unter den MFA. Das haben wir jetzt bei uns auch nicht. Ich glaube, auch dafür sind wir jetzt eher noch ein kleiner Betrieb. Wenn da dann irgendwann mal 25 MFA arbeiten in so einer Praxis, ja, dann müssen die sich auch untereinander schon mal ein bisschen führen.
Aber wir machen das auch mit der Urlaubsplanung. Es ist ja auch so, dass wir sind da relativ locker. Solange es funktioniert, sollen sie sich selbst entscheiden.
Ja, solange es funktioniert, ist das immer gut. Selbstverwaltung unter den MFA und dann einmal alles gesammelt an die Chefs weiterleiten.
Ja, das ist bei uns
eher klappt nicht immer, aber meistens.
Ich hätte dann Zeit, Urlaub, dann Überstunden frei. Dann kommen immer so Post-its bei uns auf den Schreibtisch. Aber meistens ist das dann schon untereinander abgeklärt und dann trage ich das einfach nur noch ein und dann ist auch gut.
So, jetzt haben wir schon sehr viel über die Personalführung geredet. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir es so lange schaffen. Es gäbe noch mehr Themen. Aber wir wollen dann ja noch etwas Neues aus der Hausarztpraxis erzählen.
Stimmt.
Das heißt, wir beschließen hier mal das Thema Personalführung mit der Take-Home-Message, die heute sehr kurz ist.
Personalführung ist sehr wichtig und täglich angewandt.
Ja. Dann kommen wir doch mal zur nächsten Kategorie.
Genau,
Das macht dann der Hausarzt.
Neues aus der Hausarztpraxis, das meinte ich. Du hast ganz viel aufgeschrieben.
Ja, ich habe mal wieder in so einer Zeitung geblättert. In so einer tollen Ärztezeitung.
Okay.
Da gibt es vielleicht noch mal einen ganz kleinen Querverweis zu unserer Organspendefolge. Da steht nämlich auch, das ist hier das Rheinische Ärzteblatt übrigens, positive Bilanz der Arbeit in der Transplantationsmedizin. Und zwar wurde da geprüft, wie die postmortal gespendeten Organe verwendet wurden. Und hier steht, die Prüfungen haben ergeben, die Vorgaben und Richtlinien aus dem Transplantationsgesetz wurden überwiegend eingehalten. Keine Anhaltspunkte für Manipulation oder systematische Verstöße.
Ah, sehr gut.
So, das auf jeden Fall mal dazu. Wer die Organspendefolge noch nicht gehört hat, hört da mal rein.
Genau.
Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt, der uns Ärzte und auch die Patienten sicherlich interessiert. Und zwar geht es um die häufiger vorkommenden Ausfallhonorare für Termine.
Das hatten wir schon mal angesprochen.
Genau, wir hatten das mal schon besprochen. Es ist natürlich immer wieder ein Ärgernis, wenn Patienten nicht zu den Terminen erscheinen. Wir sprechen jetzt hier von der Hausarztpraxis, wo es manchmal reine Sprechstundentermine sind, manchmal aber auch größere Untersuchungen wie Check-ups oder vielleicht eine Ergometrie oder einen Allergietest oder. Und da stellt man sich immer wieder die Frage, ist es denn rechtlich zulässig, hier auch ein Ausfallhonorar zu verlangen, wenn der Termin sehr kurzfristig oder gar nicht abgesagt wird? Und da gibt es tatsächlich diverse Entscheidungen von Gerichten. Es ist tatsächlich so, dass es zwar etwas unklar, aber doch gesagt wird, es ist nicht rechtlich zulässig, pauschale Vereinbarungen zu treffen für Terminausfallgebühren. Und wenn das der Fall ist, ist das häufig nicht gültig. Die Krankenkasse bezahlt natürlich auch nicht, wenn der Arzt auf den Patienten wartet, weil der Patient nicht gekommen ist, sondern nur, wenn Leistungen erbracht wurden. Das betrifft jetzt die gesetzlichen und natürlich auch die privaten Kassen.
Ja, aber das finde ich ziemlich unfair, weil man hält ja trotzdem Platz frei, weil sonst hätte man ja einen anderen Patienten suchen können. Und da fängt dann die Argumentation nämlich an.
Genau, das ist jetzt unsere Meinung.
Ja, nee, aber
und
die Argumentation.
Der Praxisalltag.
Und es gibt auch da Präzedenzfälle, die damit durchgekommen sind, dass wenn man nachweisen kann, dass man in der Zeit keinen anderen Termin mehr auffüllen kann oder keinen anderen Patienten sehen kann. Also wenn man jetzt irgendwie eine halbe Stunde Wartezeit hat und man kann dann die anderen Patienten wegarbeiten, dann hat man keine Chance, Ausfallhonorar zu bekommen. Aber wenn es zum Beispiel der erste Termin ist, der ausfällt und es ist ein Check-up und es ist eine halbe Stunde eingeplant und dieser Patient kommt nicht und du kannst nachweisen, dass du in der Zeit keinen anderen Patienten sehen konntest, weil es der erste Termin ist, dann geht das sehr wohl.
Ja, also du musst es erstmal nachweisen.
Ja, aber du kannst und den Patienten aufgeklärt hast.
Ja, genau, pass auf, ich erzähle noch kurz weiter.
Ja, stimmt. Denn,
du hast ja fast schon alles vorweggenommen. Es wird davon ausgegangen, dass gerade in Hausarztpraxen die Zeiten des Terminausfalles problemlos durch die Behandlung anderer Patienten genutzt werden können. Denn das Wartezimmer ist ja sowieso immer voll und kein Problem. Dann nimmt man einfach jemand anders dran. Ja, kann man pauschal vielleicht so sagen, aber ist tatsächlich in der Praxis auch nicht immer so, wenn ich da, oder wie du gerade sagst, morgens um 6.30 Uhr wollte jemand einen super frühen Termin haben und hat gesagt, ich komme auf jeden Fall und halten Sie das nur für mich frei und dann machen wir den super Sonderspezialcheck-up und dann kommen die einfach nicht. Das ist natürlich immer ärgerlich und dann ist ja auch noch keiner im Wartezimmer.
Genau.
Unter Umständen. Ne? Es wird dann noch angeführt, dass bei reinen Terminpraxen auf jeden Fall vor der Terminvereinbarung aufgeklärt werden muss, dass bei einer kurzfristigen Absage, also unter 24 Stunden oder wenn der Patient einfach gar nicht erschienen ist, eine Ausfallgebühr fällig wird und der Patient muss das Recht bekommen, nachzuweisen, dass durch das Fernbleiben der Praxis kein oder nur ein geringer Schaden entstanden ist.
Was ist ein geringer Schaden? Die Pauschale, die wir bekommen, oder 14 Euro, die wir für die Untersuchung bekommen, ist das ein geringer Schaden oder ist das ein, aber das ist ja der reelle Schaden, den wir dann haben.
Ja, das wurde da jetzt nicht näher spezifiziert, um welche monetären Werte es sich da jetzt handelt. Aber es betrifft dann tatsächlich eher Praxen, die sehr individuelle Behandlungen durchführen, wie, ne, ambulante Operationen oder sowas. Oder halt, wo wirklich lange Termine für Patienten freigehalten werden. Als Hausarzt hat man da, glaube ich, mehr Ärger als Freude dran.
Wir haben das bei uns in der Datenschutzerklärung drinstehen, dass bei kurzfristiger Absage ein Ausfallhonorar stattfinden, weil wir sind eine Terminpraxis. Wir haben es drinstehen, aber letztendlich, auch wenn die kurz vorher...
Man wird es selten umsetzen, ne?
Genau, auch wenn die kurz vorher absagen, meistens setzen wir es nicht um.
Aber ja, auch für Patienten eine ganz wichtige oder interessante Info, dass das tatsächlich rechtlich alles nicht immer ganz so einfach ist. Und wenn man Lust hat und gerne mit Gerichten sich beschäftigt, kann man da durchaus sehr viel argumentieren und diskutieren. Ja. Ich hoffe, es lässt sich ganz einfach lösen, dadurch, dass man, wenn man nicht kann, seinen Termin einfach mal frühzeitig absagt.
Das ist ja auch okay. Und es, auch am selben Tag, wenn es gute Gründe gibt, dann ist das nicht schlimm. Also da verstehe ich das auch. Wenn man gerade im Krankenhaus ist, verstehe ich auch, dass man nicht halt kommt. Nicht. Da kommt auch dann kein Ausfallhonorarrechnung. Das ist, wir sind alle Menschen hier.
Ja, auch da kann man ja wieder einfach nur sagen, man kann über alles reden.
Ja.
Oder über
das
vieles.
Ist es. Vieles, ja. Wenn man dann jedes Mal irgendwie nicht kommt oder nur jedes zweite Mal kommt.
Ja, das sollte man lassen in der Hausarztpraxis.
Das sollte man mal da lassen, genau. Und dann haben wir das auch noch sofort reingehauen.
Ja, damit sind wir, glaube ich, für heute auch durch. Ja.
Okay. Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir...
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.